Hey, hier ist Johannes von OBS. Leider wurde nur mein Bruder zum Podcast eingeladen. Ich konnte jetzt gerade noch raushandeln, dass ich hier die ersten 10 Sekunden irgendwas sagen darf. Und ich würde einfach hier...
Alles vorbei!
Ja. Verehrte Dressies und Dressers, Dresspasitos, Dressperados.
10. Folge, 3. Staffel, Staffelfinale mal wieder. Buongiorno.
Hoffentlich ohne Cliffhanger.
Ja, mal schauen, wie lange das wird. Sebi, hallo, sehr, sehr schön, dass ich dich mal wieder sehe und dich höre. Wie geht's
dir? Hallo, du schöner Mann.
Alles gut in München?
Mir geht's wundervoll. Richtig fantabelhaft heute.
Lass mich raten, was du heute trägst. Lass mich raten, was du heute trägst. Ich kenne dich ja ein bisschen. Ist es ein schwarzes Sweatshirt, Jogginghose, deren Farbe ich nicht genau weiß, aber ich sag mal, sie ist dunkel.
Nein.
Und Adiletten vielleicht?
Fast, ich trage eine Jeans.
Eine Jeans. Ach so, stimmt, du bist jetzt zu Hause und da trägst du Jeans.
Ein echter Babo im Homeoffice trägt Jeans.
Stimmt.
So jeder weiß das.
Schön mit dir zu reden.
Wie schaut's bei dir aus?
Ähnlich. Es ist Homeoffice. Ich sitze hier in Berlin. Ich trage ein weißes T-Shirt von Angelo Li Tricot. Ich trage eine Stussy Jogginghose,
lit.
Ein paar Birkenstocks.
Auch lit.
Und eine wunderschöne Mütze lit. Von den Freunden aus München von Tint. Vom guten
auch
Tint Store, auf dem steht A Souvenir from Heaven. Und genauso haben wir heute einen Gast zu Gast, den ich auch als Souvenir from Heaven betiteln würde. Kommen wir schnell ans Eingemachte. Heute ist jemand da, der produktiv tätig ist, der eine eigene Brand hat, nicht alleine, aber darüber wird er uns gleich noch mehr erzählen. Und
hoffentlich
abseits von meinen Träumen, eine Streetwear-Brand zu gründen, die nur daraus bestehen würde, dass ich bei Spreadshirt T-Shirts mit coolen Tumblr-Motiven bedrucken würde. Weil jedes Mal, wenn ich mir meinen alten Tumblr anschaue, denke ich mir, würde ich das auf ein Shirt drucken, könnte das in einem coolen Skate-Shop hängen, neben Paradise etc. Naja, haben wir jemanden da, der hat mehr auf dem Kasten als ich. Möchtest du dich vorstellen?
Sehr gerne. Tu's. Danke für die netten Worte, für die nice Introduction. Ich habe mich ja selber hier eingeladen, ich bin einfach in Sebis DMs geslidet und jetzt sitze ich hier. Ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert.
Der Traum ist wahr geworden.
Der
Ghetto-Traum in Handarbeit.
Coole, kreative Leute können sich immer bei uns melden und wir unterhalten uns.
Safe. Über Mode.
Genau, wie gesagt, ich habe mit meinem Bruder zusammen eine Brand gegründet, OBS. Wir haben die 2017, 2018 offiziell aufgezogen und wir sind momentan bekannt für unsere Leder-Accessoires.
Leder ist jetzt wahrscheinlich auch eine ziemlich große Kundschaft weggefallen, wo die ganzen Fetischclubs zumachen, oder?
Nee, es geht, weil die machen ja alle jetzt so Speakeasy-Corona-Partys, geheime. Safe. Es ist sogar noch hochgegangen, weil die natürlich jetzt alle nice. Bock haben auf so eine dirty, geheime Party.
Ja, verständlich. Ich habe in erster Linie Bock zu erfahren, wie viel dein Outfit wert ist.
Bei mir ist basic, aber nice. Ich habe rote Nike Blazer High, Old School. Die trage ich, seit ungefähr 3 Jahren nur diesen Schuh.
Nur Blazer High?
Ja, also das ist echt mein Favorite Ding, auch immer in Rot. Und ich habe, den gibt's ja so nicht mehr. Ich trage immer den Frauenschuh, weil der ist ein bisschen enger geschnitten. Und ich habe den jetzt die letzten Male immer auf Kleiderkreisel gekauft für, weiß ich nicht, 20, 30 Euro. Dazu habe ich Uniqlo-Socken an in schwarz, eine blaue Korthose von OBS, also von meiner Brand.
Okay, Hosen macht ihr also auch. Ich habe mir verschiedene Dinge notiert, Hosen wusste ich nicht, das unterstreiche ich für später. Sorry für die Unterbrechung.
Yes. Dazu habe ich ein blaues Longsleeve von Dave's New Yorkern, dieser Workwear-Store in New York. Und dazu noch einen blauen Hoodie auch von OBS. Und dann noch ein bisschen Eis. Auch alles OBS.
Eis immer gut.
Sheesh.
Würde ich als ein schönes, schlichtes, aber auch ausgeeistes Outfit bezeichnen. Finde ich gut.
Thanks.
Sehr, sehr schön. Dann, wir haben hier eine Menge Fragen aufgeschrieben. Beginnen wir doch am besten damit.
Gerne.
Wann hat es mit OBS begonnen? Beziehungsweise was bedeutet OBS?
OBS ist ein Akronym, das sich so aus der Vergangenheit ziemlich herauskristallisiert hat. Wir haben da ganz viele unterschiedliche Bedeutungen dafür, unter anderem offenes Büro Schweizer. Man kann mal aber auch zum Beispiel Oberbayern Schwaben reininterpretieren, was so ein bisschen auf unsere Herkunft und auf den Ort, wo wir momentan gebased sind, anspielt. Wir kommen ja aus Augsburg. Mhm. Das ist ja genau diese Grenze zwischen Schwaben und Oberbayern. fanden wir ganz lustig, deswegen OBS. Genau. Ich habe die Firma mit meinem Bruder zusammen gegründet. Ich habe zwei Brüder, einen jüngeren, einen älteren. Ich bin so Sandwich-Kind. Und wir haben schon immer ganz viel gemacht, ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Meine Mama ist Schnittdirektrice und mein Papa ist Möbeldesigner. Das heißt, wir haben schon immer, also auch von klein auf schon viel mitbekommen aus diesem Bereich, waren immer irgendwie in der Werkstatt unterwegs und haben immer gesehen, wie Sachen gemacht werden. Deswegen war das für uns immer ein großes Ding. Wir haben schon immer Produkte gemacht und dann eben gegen Ende 2017, Anfang 2018 haben wir gesagt, okay, wir wissen jetzt, wohin es gehen soll. Wir haben die Vision, wir können das jetzt ernst machen und haben dann gesagt, okay, wir starten eine Brand und haben OBS eben ins Leben gerufen.
Ja, cool, dann haben wir jetzt die W-Fragen schon geklärt.
Yes. Was, also mein Bruder ist Johannes, das muss man auch dazu sagen. Ich bin Matthias, mein Bruder ist Johannes.
Hallo Matthias. Schön, dass du da warst.
Folge. Bis zum nächsten Mal.
Ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Naja, also du hast vorhin schon gesagt, dass du eine Hose von euch trägst. Ich war primär mit euren Taschen vertraut und wie ist denn der Background, dass ihr Taschen herstellen könnt, weil das ja schon ein krasses Handwerk ist. Habt ihr sowas gelernt? Gibt es so jemanden bei euch?
Also das ist auf jeden Fall so, das Herstellen von Taschen ist einfach ein ganzer Berufsstand und den wir aber nicht gelernt haben als solches, sondern den wir uns komplett selber beigebracht haben. Ich habe eine Ausbildung zum Modedesigner gemacht. Die hatte einen sehr praktischen Bezug und Schwerpunkt. Ich habe in meiner Abschlussprüfung auch einen Anzug nähen müssen, also vom Schnitt auf bis zur kompletten Fertigung. Aber was alles in Richtung Lederaccessoires geht oder insgesamt die komplette Verarbeitung von Leder, da habe ich jetzt so nichts gelernt. Und es war einfach so, dass wir, unser Anspruch ist es deswegen auch offenes Büro. Wir streben nach einem ganzheitlichen Designansatz, wo wir sagen wollen, dass wir Lösungen liefern, die das gesamte Leben umfassen, die das ganze Leben besser machen, schöner machen, einfacher machen. Und wir haben das gegründet in einer Zeit, wo wir viel diese ganz klassische Eastpak-Bauchtasche getragen haben, aus Gründen. Und für uns ging es aber dann darum, eben so eine moderne und luxuriöse Interpretation von der Workwear, von der Streetwear-Brand zu liefern. Und unser Ansatz ist es eben, so eine praktische Idee ins Luxuriöse zu übersetzen. Und da war es dann eben so, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Lederhandtasche für den Mann, die aber, also ja, so war der Anfang, zu sagen, eine Lederhandtasche für den Mann, die aber auch nicht so feminin aussieht, sondern schlicht und tragbar, praktisch und luxuriös. Und dann haben wir gesagt, wir müssen uns das irgendwie selber beibringen und haben einfach angefangen zu probieren. Und so ist das, so ist die erste Tasche entstanden.
Sehr, sehr interessant.
Abgefahren.
2018 habt ihr damit begonnen. Wie lange hat dieser Prozess gedauert von der ersten Idee, ihr möchtet Taschen machen, bis ihr den ersten Prototyp in der Hand hattet?
Das ist, wie gesagt, ein sehr langer Prozess.
Wie findet das denn statt? Weil man möchte ja, ich gehe davon aus, dass ihr möchtet das perfekte Leder haben. Wie läuft es ab von der Idee bis zur Tasche?
Also es ist so, dass ich mit 16, 17 schon erste Projekte gestartet habe, die in die Richtung gegangen sind. Da habe ich schon erste T-Shirts bedruckt. Mein Bruder ist 3 Jahre jünger als ich. Ich bin jetzt 27, der Hannes ist 24, glaube ich. Also ich war 16, 17, er war dann 13, 14. Da haben wir schon angefangen, die ersten Produkte zusammen zu machen. Und seitdem haben wir die unterschiedlichsten Sachen ausprobiert. Also haben selber Siebe belichtet und haben ausprobiert, wie sowas aussehen soll. Meine Mama ist Schnittdirektrice und mein Papa ist Möbeldesigner. Und deswegen haben wir immer schon viel mitbekommen, wie das ist, Sachen zu produzieren. Wir waren da immer in den Werkstätten unterwegs und haben diesen Prozess mitbekommen, Sachen selber zu machen und das auch einfach zu probieren. Das war immer so ein großer Erziehungsansatz von meinen Eltern, einfach zu sagen, das einfach zu machen. Deswegen hatten wir die ganzen Maschinen da oder haben die ganzen Maschinen. Und ich habe auch während meiner Ausbildung immer viel nebenher schon unterschiedliche andere Sachen einfach ausprobiert, um zu gucken, wie sowas funktioniert. Und als wir dann gesagt haben, als diese erste Kollektion oder die ersten Produkte sich so materialisiert haben und wo wir herausgefunden haben, wie die aussehen werden, haben wir einfach angefangen zu probieren und haben das erste Leder gekauft, haben das verarbeitet und haben geguckt, wie das funktioniert und haben dann halt noch besseres Leder gesourced und noch besseres Leder gesourced, bis wir dann halt zu dem Produkt gekommen sind, das wir heute liefern. It's a process.
Aus wie vielen Teilen besteht so eine Kollektion bei euch?
Also ist ganz unterschiedlich. Bei uns ist mittlerweile so, dass wir uns wegbewegen von so einem klassischen Kollektionsdenken, von so einem klassischen Saisondenken und wir bewegen uns hin in so eine See-Now-Buy-Now-Richtung, wo wir eher am Anfang des Jahres oder am Anfang eines Halbjahres eine Range auf unterschiedlichen Produkten präsentieren und die wird dann von Zeit zu Zeit released oder der Shop wird halt dann entsprechend abgedatet. Die erste Kollektion, die wir gemacht haben, das oder was ist Kollektion? Das war halt einfach so eine Range of Products. Die haben wir, das waren glaube ich 3 Longsleeves und 2 Taschen. Also es war echt einfach. Das ist ja immer so ein großes Ding. Man muss einfach anfangen. Für uns war das einfach ein guter Start. Deswegen haben wir damit begonnen.
Leder Longsleeves nehme ich an.
Genau, Leder Longsleeves. Ja. Nee, einfach Baumwolle.
Das wäre es jetzt gewesen.
Wo kann man eure Produkte bekommen? Sind die alle nur bei euch im Online-Shop oder seid ihr inzwischen auch in Stores drin?
Wir haben von Anfang an, war uns klar, dass wir mit dem Produkt, das wir haben, uns in Deutschland schwerer tun werden und haben deswegen von Anfang an, sind wir so ziemlich nach außerhalb Deutschland gestrebt und waren dann direkt, glaube ich, im Januar 2019 war das. Ja, im Januar 2019 waren wir das erste Mal, nee, anders. Wir waren im Juli 2018 zum ersten Mal auf der Fashion Week in Paris. Mhm. Also wir haben im Januar 18 so die ersten Produkte rausgebracht und haben dann im Juli 2018 unsere erste Kollektion in Paris präsentiert. Weil die Situation war so, dass wir in den Monaten vor Paris Anfragen bekommen haben von Einkäufern und die haben alle gefragt, hey, werdet ihr in Paris sein? Und wir waren so, vor eigentlich nicht, aber wenn ihr fragt, dann vielleicht doch. Dann haben wir einfach da eine Wohnung gemietet, haben einen Lieferwagen voll mit Möbel gemacht, haben extra für den Showroom, den wir uns da dann eingerichtet haben, haben wir Möbel hergerichtet, haben die selber gemacht, selber designt. Und sind mit dem Lieferwagen voll mit Möbeln nach Paris gefahren und haben da quasi unsere erste richtige Kollektion präsentiert und konnten da dann zum Beispiel direkt mit der ersten Saison Luisa Via Roma von uns überzeugen. Die sind seitdem ein Partner von uns, die unsere Sachen verkaufen. Dann haben wir in Korea einen Shop, in Tokio einen Shop. Wir haben jetzt seit dieser Saison Henrik Wiebskopf dazu bekommen.
Crazy.
Und dann haben wir in Berlin Schepperhain, also das sind insgesamt glaube ich 6 Retailer, die eigentlich auf der ganzen Welt verteilt sind und dann halt als Main-Stütze, als die größte Säule unseren eigenen Online-Shop, über den wir eigentlich die meisten unterschiedlichen Produkte vertreiben.
Also habt ihr gleich komplett übertrieben, so wie sich das hier für mich als Laien anhört. Aber scheint ja funktioniert zu haben. Du hast es ja auch in den besten Podcast der Welt reingeschafft.
Ja, eben. Es läuft. Deswegen.
Du musst einfach nur die richtigen Leute anquatschen.
Dreistigkeit siegt.
Habt ihr auch mal mit dem Gedanken gespielt? Also ihr seid nach Paris gegangen, weil alle euch gefragt haben, ob ihr dahin geht. Aber war mal der Gedanke da, in Deutschland was zu machen? Denn ich habe persönlich in den letzten Jahren gemerkt, dass halt, obwohl es viele deutsche Messen gibt und auch zur Fashion Week hier in Berlin, die ja jetzt teilweise nach Frankfurt zieht, sollte sie denn stattfinden dank Corona, dass hier alles ein bisschen zurückgeht. Aber du meintest, der deutsche Markt ist überhaupt nicht, dass das für euch nicht so interessant war? Oder wie
hast du das gehört? Das Gefühl hatten wir auf jeden Fall. Es war so, dass wir in dem Jahr, als wir angefangen haben, natürlich stark unterwegs waren, viel auf Instagram, viele Leute angeschrieben haben. Und da war einfach kam aus Deutschland das geringste Feedback. Mhm. Also ich meine, es gibt in Deutschland so ein paar Pinnacle-Stores, mit denen wir gerne zusammengearbeitet hätten. Und wir haben die Leute auch angeschrieben. Wir haben uns auch teilweise mit den Einkäufern getroffen, haben uns da persönlich vorgestellt, haben denen Samples vorbeigebracht, Samples geschickt. Aber da war das Feedback einfach am geringsten. Und auf Basis von diesem Feedback haben wir halt einfach unsere Strategie erarbeitet und haben halt gemerkt, ja, also echt ganz easy, einfach so, dass, weil das Feedback von außerhalb Deutschland viel größer war, also um einiges größer war als, das sieht man ja jetzt auch, wir haben 5 Stores außerhalb Deutschlands und dann haben wir Schepperhain und die haben wir erst seit diesem Jahr hier in Deutschland und deswegen
Schepperhain könnte einfach irgendwie auch ein Techno-Club sein.
Ja, nee, und deswegen haben wir uns, das ist eigentlich ziemlich natürlich entstanden, diese Orientierung.
Neben was für Produkten würdest du eure gerne im Laden sehen? Wenn man sich, wenn ihr euch einen Laden vorstellt, wo eure Produkte reingehören, was hast du da vor Augen?
Also grundsätzlich, ich sehe ja momentan, also wir orientieren uns durch die Qualität, die wir liefern und durch den Preis, den wir setzen, reihen wir uns ja automatisch in so Produktkategorien mit ein oder stehen wir automatisch neben anderen Brands. Aber ich kann natürlich, wenn ich jetzt, wir waren zum Beispiel letztes Jahr, ja 2019, hatten wir einen Showroom in Mailand und als wir da in Mailand waren, waren wir halt auch im Louis Vuitton Roma Store vor Ort und da standen halt dann unsere Taschen in dieser Taschensektion von Louis Vuitton Roma und die standen halt dann neben den Ledertaschen anderer sehr großer Hersteller, die man halt so kennt.
Louis Vuitton.
Exactly. Und da fand ich, das hat schon sehr gut ausgesehen. Das hat sich schon gut angefühlt, dass man da in der Gesellschaft stand. Und da dachte ich mir, da stand ich dann in dem Raum und dachte mir, ja cool, wir sind hier in guter Gesellschaft.
Gibt's Marken, die euch inspirieren?
Grundsätzlich versuchen wir uns eigentlich, also wir unterhalten uns in der Firma.
Oder die euch inspiriert haben, weil ihr Fans davon wart früher, sowas in
der. So wie Eastpak zum Beispiel.
Ja, Eastpak, ja. Ob, ja, jetzt ist nicht wieder ein Fan davon bin. Also ich glaube, eine Firma, die uns, Firmen, die uns inspirieren, Produkte zu machen, sind immer weniger Modemarken. Also was ich zum Beispiel für eine sehr interessante Firma halte und die unser Schaffen beeinflusst, ist zum Beispiel eine Firma wie Mercedes-Benz. Mhm. Weil das eine der wenigen Firmen ist, die eine Produktpalette hat, die von einem Nutzfahrzeug bis zu einem Luxusfahrzeug geht. Also die verkaufen den Mercedes-Benz Unimog oder irgendeinen Lastwagen und parallel dazu bietet dieselbe Firma eine S-Klasse an. Oder in Kombination halt dann mit Maybach, bieten die den Maybach an. Und das ist ja so top of the notch Luxus. Und dass eine Firma in einem Produktumfang diese Felder abdecken kann, so was unheimlich Praktisches und Notwendiges und gleichzeitig aber eben top of the notch Luxus, das ist für uns was Inspirierendes. Und da sind so Sachen, woran wir uns orientieren, wo wir eben hinwollen, wenn wir sagen, wir wollen so eine ganzheitliche Designlösung liefern, und unsere Interpretation von einer modernen Luxusmarke.
Würdest du sagen, dass dein Schwaben-Background da auch ein bisschen mit reinspielt, wenn du Mercedes-Benz als Beispiel nennst?
Ja, ich weiß, wenn man hier so in Bayern unterwegs ist, das ist schon crazy viel Autocontent. Also ist auch so, dass wir haben auch bei uns in der Familie einige Oldtimer. Ich baue mit meinem Bruder zusammen einen VW Käfer auf. Also Autos an sich ist ja, was das ganze Design angeht und die Konstruktion, unheimlich, also es ist einfach ein gestörtes Produkt, wie sehr da Funktion und Design in Hand läuft. Also das ist für mich mindblowing. Und deswegen ist es für, ja, also du hast ja bestimmt recht, das ist bestimmt was, womit wir halt auch stark aufgewachsen sind und das ist uns jetzt in unserer Arbeit stark beeinflusst.
Du musst wissen, wir sind große Fan von Prominenten.
Ja.
Und Promis in unser Leben.
Ja.
Deshalb schauen wir auch Sachen wie Temptation Island VIP.
Safe.
Bachelorette oder das Dschungelcamp.
Oder Milf oder Missy.
Ja, das ist
so ein
Join. Milf oder Missy ist ein Dating-Format, in dem alte Damen und junge Damen gegeneinander Männer
Auf welchem Sender?
Garnen.
Sat 1, oder?
Exclusive.
Nee, Join. Oh, okay.
Ja. Es war so schlecht, dass es nur auf Join laufen konnte.
Okay. Ich glaube, da gab es auch einen ziemlichen Shitstorm von ein paar Imanzen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Aus, offensichtlichen Gründen.
Ja.
Worauf wir hinaus wollten, gibt es irgendwelche geilen B-Promis, die deine Taschen tragen oder deine Longsleeves oder Lederaccessoires? Oder musst du noch so weit hochkommen?
Nee, ich wüsste jetzt tatsächlich eigentlich niemanden. Keine B-Promis.
Ach, schade.
Sind mir eigentlich nicht bekannt. Nee, auch nicht.
Kennt ihr
FIAC? Nee. Das ist so eine so ein DJ-Team aus Berlin. Die sind eigentlich ziemlich bekannt, ziemlich groß. Die machen sehr guten Techno-Sound. Die sind große Fans von unserer Brand. Mit denen sind wir eng im Kontakt. Die haben ganz viel Stuff von uns. Aber sonst fällt
mir nicht. Habt ihr denn, um groß zu werden,
genug fürs Dschungelcamp?
Was?
Ob die bekannt genug fürs Dschungelcamp sind? Wie dem auch sei.
Du hast gesagt, dass ihr auf Messen geht. Wie sieht bei euch sonst die Werbung für die Firma aus? Macht ihr da viel Social Media? Arbeitet ihr mit Influencern oder?
Also Messen ist ja auch relativ, das Einzige, was wir da bis jetzt gemacht haben, war eben die Fashion Week in Paris.
Na, Mailand warst du ja auch, hast du gesagt.
Genau, in Mailand. Also diese klassische Fashion Week, die Men's Fashion Week, das ist das, wo wir hingehen. Wir waren aber auch nur einmal in Mailand und da ist das Problem, dass es einfach immer weniger wird und das sich immer stärker auf Paris fokussiert hat die letzten Jahre. Und jetzt mit Corona haben wir die letzten zwei Saisons messemäßig auch geskippt, weil da halt auch nichts mehr zusammengegangen ist. Und das hat alles sich so ein bisschen auf online verschoben. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine geile Sache, so einen Showroom in Paris zu haben, einfach um dem Einkäufer neben diesem klassischen Online-Auftritt auch mal nochmal was Physisches bieten zu können. Das ist für uns auch ein ganz großes Ding, weil wir eben viel Möbel und dieses ganze Design von dem Showroom selber übernehmen. Und das ist auch in den letzten Jahren immer mehr geworden.
Wie sieht so ein Showroom bei euch aus? Wenn du sagst, dass ihr euch um die Möbel kümmert und um all sowas, dann wird das ja nicht nur Standard-Showroom mit weißen Wänden und Kleiderstände XY sein.
Wir haben uns da auch, ich glaube, in den letzten Jahren ist es immer mehr geworden. Und mittlerweile haben wir da halt palettenweise Möbel mit der Spedition dahin geschickt. Wir versuchen halt, unsere Produkte so gut wie möglich zu präsentieren. Und ich sehe das oft bei anderen Marken, die halt dann einfach teilweise Kleiderständer von einem großen schwedischen Möbelunternehmen stehen haben. Also das ist ja safe, jeder kann da seinen Weg gehen, aber für uns ist das halt nicht das Optimale. Und wir versuchen halt dann da um die Story, die wir versuchen zu vermitteln, herum halt dann entsprechend auch Möbel zu bauen, wo die Produkte perfekt optimiert dargestellt werden können.
Wie sieht so einer also zum Beispiel aus?
Auch die Möbel selber.
Ja, genau. Also wir haben jetzt zum Beispiel in dem letzten Showroom, den wir gemacht haben, haben wir aus Stahl so Gestelle gebaut, auf denen die Taschen extra stehen können, wo jede Tasche einen eigenen Ständer hat. Wo jede Tasche einen eigenen Ständer hat, wo die dann eben da draufsteht und dann haben wir die Ständer so farbweise geordnet.
Das macht Kaiser auch immer.
Ja.
Ja.
Ja. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig, das so in Worte zu fassen. Ich würde jedem einfach empfehlen, uns bei Instagram zu folgen für Updates.
Das klingt nach einer guten Idee.
Ja.
Wie oft finden Releases bei euch statt?
Donnerstags um 12.
Exakt. Genau, jeden Donnerstag kommt neuer Drop, Line-Up. Nee, in den vergangenen Saisons haben wir uns an diesen klassischen Schauen-Rhythmus gehalten, aber das werden wir für die kommende Zeit ändern. Also da sind wir jetzt gerade dran. Wir haben jetzt gerade unseren Kalender abgedatet und wollen in der Zukunft weg von diesem saisonellen Denken und hin zu einem eher regelmäßigen Release, der organischer zu unserem Designprozess passt. Also eher so, dass man sagt, wenn das Produkt fertig ist und wenn es genauso ist, wie es sein soll, dann wollen wir das releasen. Genau.
Und bei OBS, wie gesagt, es gibt Taschen, es gibt Schmuck, was ich auf der Website gesehen habe.
Genau.
Du hast eine Sample-Hose an. Was genau umfasst es alles?
Also, wie ich ja gesagt habe, versuchen wir so einen ganzheitlichen Ansatz, streben wir an.
Den Anstecker finde ich ganz, ganz großartig, wenn man es so bezeichnen kann.
Ja, genau, das Nameplate, heißt, ja.
Genau, das Nameplate genau. Ist ganz großartig.
Corporate Nameplate. Und bei uns ist es jetzt so, weil ich ja meinte, wir haben den Kalender jetzt gerade, da sind wir gerade dran. Es wird ab kommendem Jahr, ab 2021, werden wir jeden Monat neue Produkte rausbringen.
Achso, ich dachte, ihr bringt einen erotischen Kalender raus, da habe ich mich schon wieder zu früh gefreut.
Gruß an MC Smoke.
Aber wir können da ja was intern machen, wir drei.
Das würde eurem seriösen Auftreten schaden. Ich bin schon so fasziniert.
Aber bei unserem nicht.
Machen. Das klingt alles so erwachsen, deswegen versaust ihr nicht mit einem erotischen Kalender.
Ja, genau. Und da wird jeden Monat wird da Stuff kommen und wir versuchen, oder unser Ziel ist es, in jedes Bereich vom Leben da reinzugehen und entsprechend Produkte zu releasen. Wir haben jetzt auch einiges an Möbeln in der Pipeline. Wir werden alles rund ums Textil machen. Wir haben immer so gesagt, so vom Scheitel bis zur Sohle wollen wir eigentlich Produkte rausbringen, die der Mensch dann an sich tragen kann oder um sich rum tragen kann. Genau. Also in der nahen Zukunft kommen jetzt auf jeden Fall viel in die Textilrichtung, also Longsleeves, T-Shirts. Wir haben Hosen in der Planung. Wir haben Mützen, Cappies. Dann unser Range an Taschen wird erweitert. Da werden auch noch große Shopping-Bags dazukommen. Dann ganz viel so Accessoires wie Schlüsselbänder und Schlüsselanhänger. Ganz viel in die Richtung, so Fun-Stuff. Und dann eben auch Wohnaccessoires. Und sowas.
Okay, weil die Taschen, die natürlich aus feinsten, hochwertigen Leder sind, da bewegen wir uns in einem Preisrahmen von um die 340 Euro,
habe ich das richtig genau gesehen? Genau, ja. Also das ist unser aktuell teuerstes Modell, ist das Rechteck, das ist so eine bisschen größere Messenger-Bag, die kostet 385 Euro.
Wie viele Modelle gibt es insgesamt?
Momentan im Shop haben wir vier Modelle. Und wir haben immer wieder Modelle, die dazukommen oder wegkommen, je nachdem, wie sich das gerade ergibt. Weil bei uns ist so, dass alle Produkte sind limitiert, limitiert auf die Farbe, die es jeweils gibt. Und wenn die Farbe dann vergriffen ist, dann ist das Produkt nicht mehr da. Und so
gar keine Durchläufer bei euch. Es sind immer eigene Farben für den Release.
Das einzige Produkt, das wir NOS haben, sind schwarze Produkte, genau. Und alles andere, alles, was in Farbe kommt, ist nur so viel, wie wir gerade da haben.
Was ist der Bestseller unter den Taschen?
Wir haben tatsächlich, ist es so, dass alle Produkte, die wir haben, verkaufen sich sehr gut. Wir haben ja momentan diese kleineren Taschen, die wir in den letzten Monaten verstärkt promoted haben. Das ist diese Kompakt Crossbody und Kompakt Top-Handle. Die findet momentan halt großen Anklang, aber wir merken auch, dass gleichzeitig immer noch diese Rechtecktasche sehr gefragt ist. Wir haben da jetzt vorgestern, glaube ich, eine Pre-Order für diese Tasche rein in den Shop hochgeladen und da war die Resonanz auch wieder so, wir dachten, ja, hat jedes Produkt hat so seine Daseinsberechtigung und entsprechendes Interesse im Markt.
Du hast vorhin erwähnt, dass die Tasche 385 Euro kostet. Mhm. Hängt der Preis in irgendeiner Weise mit Celo 385 zusammen?
ganz liebe Grüße an unsere Kollegen von 385i, aber nein.
Schade. Sonst wäre es irgendwie geil, wenn dir gesagt hättet, so, die eine Tasche kostet so viel und jetzt ist es irgendwie 380 oder machen wir 400? Nee, komm, machen wir 385.
Und dann machen wir eine Tasche mit 187.
Wäre auch geil. Vor allem, die tragen ja auch gerne mal Bauchtaschen.
Ja, Mann.
Gibt es irgendwelche Stars, von denen du dir wünschen würdest, dass sie deine Sachen tragen?
Außer Chilo.
Chilo wäre schon, also muss ich schon sagen, Chilo und Abdi, auch was die momentan releasen, ist schon stabil. Gibt's jetzt keine.
Oder würde das den Ruf schädigen, wenn Rapper plötzlich sowas tragen? Aber es ist ja Luxus.
Also nee, glaube ich nicht.
Ich sehe das ja schon fast als Luxus, was ihr macht, als Luxusware. Dann könnte es ja eigentlich passen.
Ja, also ich würde das auf jeden Fall fühlen, wenn einer von denen das tragen würde, aber wir haben da eigentlich keine Wünsche oder auch nichts, worauf wir jetzt hinarbeiten, wo wir sagen, oh, die müssen das unbedingt tragen.
Also ihr schickt nicht jeden extra Sachen zu, damit sie das tragen.
Nee. Ich würde natürlich das schon fühlen, wenn jetzt irgendwie die Jenners, die Kardashian-Jenners irgendwas tragen würden, aber halt einfach nur, weil das halt das Business boosten würde. Ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie auf Krampf den kistenweise Stuff zuschicken.
Wie fändest du es denn, wenn Jimmy Blue deine Taschen tragen würde? Jimmy Blue ist ja bekanntermaßen
Fashion-Influencer
auf der Welt. Fashion-Lord.
Ja.
Er beherrscht Schauspiel, super Musiker.
Ich kann mir auch gut vorstellen, wie der dann unsere Taschen zu seiner Little Red Hot Pan trägt. Mhm. Deswegen grundsätzlich bin ich dem nicht abgeneigt. Ganz liebe Grüße, Jimmy Blue.
Shoutout an Jimmy Blue, komm in den Podcast.
Komm in die Gruppe.
Jimmy Blue wäre so ein Traumgast von mir. Mit dem könnten wir nur über BBC und Ice Cream reden.
Ja, Mann.
Vielleicht könnt ihr dir dabei helfen, endlich die Ice Creams zurückzubringen, was du ja schon lange angekündigt hast, was aber nichts.
Ich werde es nie tun.
Ich fühle da aber ein Comeback, muss ich ehrlich sagen.
Es ist auch wieder einer rausgekommen, ne?
Schnell anziehen. Ja, so ein Reebok.
So ein Dings. Genau, ich habe den bei irgendeinem coolen Skater gesehen, bei Jimmy Gorecki oder sowas. Naja, ich
mach's. Bei Jimmy Blue Ochsenknecht.
Was du noch nicht genannt hast, was es nicht in eurem Sortiment gibt, sind Schuhe.
Ja, Sneaks. Ist aber ein großes Thema.
Das ist ein sehr großes
Thema. Also ich habe ja nicht den Sneakerhead-Hintergrund.
Ja, den braucht man jetzt. Schuhe braucht jeder.
Schuhe braucht jeder, ja, aber ich meine nur, also das ist jetzt eigentlich nichts, woher ich komme, aber wie gesagt, wir suchen ja nach so einem vollständigen Bild und da gehören halt Schuhe unbedingt dazu und es ist auch ein richtig geiles Medium, was Design angeht. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Baustelle, wo wir hinwollen. Wir haben auch schon unsere guten Kollegen aus Herzogenaurach angehauen, aber da ist das Interesse irgendwie noch nicht so groß. Da gingen unsere E-Mails schon ins Leere. Deswegen, falls Sie das hören,
Herr Puma,
slide in my DMs.
Holla at your boy.
Ja, das wäre, also Adi, das wäre auf jeden Fall krass. Das wäre ziemlich geil. Das würde auch ziemlich in unsere Idee reinpassen von OBS, ja.
Vor allem ist ja die Zusammenarbeit von, weil du vorhin gesagt hast, dass du so auf Autos stehst, weil das für dich das Design-Ding schlechthin ist und ich da also bestimmte Schuhmarken denke, die auch schon mit Autos zusammengearbeitet haben. Ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen.
Porsche Design zum Beispiel.
Eben. Ja. Ja, wobei die ganzen Porsche Design-Klamotten, das ist ja alles so ein bisschen, weiß ich nicht, da haben die es irgendwie so ein bisschen, naja.
Bisschen tech.
Wie aber findest du die Porsche Design Shisha?
Die kenne ich nicht leider.
Die steht hier in München, die steht in München irgendwo im Schaufenster,
ja, habe ich mal gesehen
und fand es großartig.
Ja, geil. Wie gesagt, das geht noch besser, glaube ich.
Ja, vielleicht, wenn die OBS-Leder-Shisha endlich mal
läuft. Ja, Mann.
Dem Leder.
Du hast vorhin das erwähnt, dass du aus wunderschönen Augsburg stammst.
Ja.
Haben Leute dort Geschmack? Ich war noch nicht lang genug in Augsburg, um das beurteilen zu können, aber wie läuft denn der typische Augsburger rum? Gibt es da die Geschäfte mit Klamotten?
Ja, es gibt tatsächlich sogar einen Koss hier. Ist der Augsburg. Also es gab zwei wirklich richtig große Events in den letzten Jahren. Das war die Eröffnung vom Koss. Da ist die Stadt abgegangen und dann gab es die Eröffnung von Dunkin' Donuts. Und das war, da ging es ab. Ich glaube, das beschreibt Augsburg auch ganz gut. Kann ich jetzt gar nicht so eine richtige Auskunft drüber geben, weil ich einfach so einen, wir haben so einen kleinen Kreis an Freunden, mit denen wir unterwegs sind und die, dem bin ich auch treu und dann bewege ich mich eigentlich nur zwischen Wohnung und Büro und das ist es.
Wofür gibst du dein ehrlich verdientes Taschengeld? Oh, das Wortspiel, dein Taschengeld aus.
Also, ehrlich verdientes Taschengeld?
Naja, gut, ich wollte eigentlich fragen, wofür du das Geld, das du mit der großartigen Marke OBS verdienst, ausgibst. Also was du dir gerne leistest, was du dir gerne für Klamotten kaufst, wofür du es ausgibst. Und dann kam dieses Wortspiel Taschengeld zustande, was nicht beabsichtigt war.
Ich bin leidenschaftlicher Sammler. Wovon? Hinsichtlich aber allen Dingen. Wofür ich mein Geld am meisten ausgebe, ist tatsächlich Bücher. Und Kunst wahrscheinlich. Das sind so meine größten Punkte. Ich habe ja BWL studiert nach meiner Ausbildung zum Modedesigner und habe dann im Verlauf meines BWL-Studiums noch parallel dazu angefangen, Kunst zu studieren an der Akademie in München in der Klassik Gregor Hildebrand. Ganz liebe Grüße. Jetzt studiere ich auch immer noch und das hat mich halt auch sehr stark beeinflusst und deswegen sind das, glaube ich, mehr so meine größten Ausgabepunkte. Bücher und Kunst.
Was sind die, was ist das letzte Buch, das du dir gekauft hast?
Ich habe mir von Charlotte Perriand ein Buch gekauft, das eine Sammlung ihrer Werke, also eigentlich so eine Retrospektive, alles, was sie gemacht hat, sehr umfangreich. Habe ich heute erst gekauft, tatsächlich.
Beim Bücherhandel um die Ecke oder warst du so schlängelnd und hast bei Amazon bestellt?
Ich habe umfangreich recherchiert und dann bei Bücher.de bestellt. Weil dem Buchhändler meines Vertrauens hier gab es das nicht. Und dann habe ich
ist ja bestellt. Fast ein ehrlicher Buchhändler, oder?
Weiß ich nicht. Also der Preis war heiß, deswegen habe ich zuschlagen müssen.
Das Business mit OBS scheint dich ja noch nicht komplett das nimmt dir noch nicht komplett deine ganze Zeit ein. Deswegen hast du noch ein, zwei andere Sachen, die du nebenbei machst. Unter anderem ein Podcast, wurde mir gesagt, was ich nicht glauben konnte. Ist dem so?
Ein Porno-Podcast.
Ist tatsächlich so, ja. Ist ein Fun-Project, das ich nebenher noch mache, ein Podcast.
Dann erzähl uns davon.
Muss ja dazu sagen, so ein Podcast, das
wisst ihr auch. Profitiere von unserer Hörerschaft.
Das nimmt ja nicht so viel Zeit in Anspruch, aber ich höre sehr wenig Musik.
Viele Nerven in Anspruch nimmt das.
Ist das so? Ja, Mann. Ich höre sehr wenig Musik und eigentlich viel mehr Podcasts. Und ich höre mich auch gern reden. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich würde voll gerne einen Podcast machen. Und dann habe ich zufälligerweise einen Typen kennengelernt, der auch gerne einen Podcast machen würde. Und dann haben wir auf blöd gesagt, ja, lass uns mal eine Probefolge aufnehmen. Und das war echt cool. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, lass es durchziehen. Und deswegen mache ich seit, ich glaube, 47 Folgen machen wir jetzt einen Podcast. Der heißt Wichsen und Weinen. Doppel-W. Der läuft überall, wo man Podcasts hören kann. Und es geht ums Leben eigentlich. Also es hat eigentlich nichts mit Fashion zu tun, sondern es geht echt größtenteils einfach um Leben, Politik, Gesellschaft.
So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen gesehen und dann habe ich eine Folge angehört, da war eine MILF zu Gast.
Ja, Mann.
Dann habe ich aus dem Kontext direkt geschlossen, dass es sich hier um einen erotischen Podcast handelt.
Ja, also es war die Finalistin von MILF oder Missy zu Gast.
Wahnsinn.
Sabine, ganz liebe Grüße. Ganz
wie seid ihr denn da angekommen?
Der Flo ist mein Podcast-Co-Host. Der hat sich MILF oder Missy auf Join angeschaut über ganz obskure Umwege und war so angetan von Sabine, dass er in ihre DMs geslidet ist. Und die hat einfach straight up geschrieben, ja Mann, ich hab Bock. Dann haben wir mit der Podcast aufgenommen. Und es war, ich weiß nicht, ob ihr euch beide die Folge angehört habt. Ich hatte ja gar keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und ich war dann wirklich positiv überrascht über den gesamten Verlauf von dem Podcast und von der Person an sich. Es hat eigentlich reichlich wenig mit Erotik zu tun gehabt, sondern ging dann echt wieder sehr stark in so eine gesellschaftliche Diskussion rein. Also es war echt crazy. Gerne anhören.
Unbedingt.
Werbung in eigener Sache.
Unsere liebsten Trash-Promis auf Instagram anhauen, dass sie bei uns zu Gast sind.
Also als Gast, ich habe jetzt erfahren, dass ihr als Gast mal jemanden da hattet, dessen Beruf scheinbar MILF ist.
Ja.
Sag mir noch ein paar andere Themen. Ich muss mir da noch ein paar mehr Bilder im Kopf zu machen. Okay, die MILF-Folge ist gut. Wenn man jetzt in den Podcast rein möchte, was für Folgen muss man noch unbedingt hören?
Wir haben tatsächlich die vorletzte Folge war eine, da haben wir eine große, der Flo wollte da eine Fashion-Folge draus machen. Und vielleicht ist das an dem Beispiel wieder ganz gut. Er wollte sich mit mir über Mode unterhalten und Trends. Und wir sind aber dann ziemlich schnell direkt in diese Richtung gegangen, so rund um die Frage nach der ökologischen Bedenklichkeit von Konsum und dem Ganzen drumherum, was da dranhängt. Und haben uns dann eigentlich am Ende nur noch darüber unterhalten, wie man den Mensch dazu bringen kann, bewusster mit seiner Umwelt umzugehen. Und das ist, glaube ich, der so der Main-Fokus, worüber wir uns viel unterhalten, die Frage danach, wie was der Mensch tun kann, um, weiß ich nicht, besser, nachhaltiger, intelligenter. Der Flo ist, der studiert Grundschullehramt und ist echt immer wieder so ein Thema, wo wir sagen, ja, das ist eigentlich ein Thema, das müsste man viel mehr in der Schule besprechen, damit wir in der Zukunft besser bestehen können. Das ist eigentlich immer so unser Steckenpferd. Ich weiß auch nicht, es driftet immer in die Richtung ab.
Wie bei Tokyo Drift. Ja. Siehst du da irgendeine Art inneren Konflikt, eine innere Zerrissenheit, wenn du Leuten sagst, kauf end viele teure Ledertaschen, du Arschloch?
Ja, nicht end viele, aber man muss eine gute kaufen.
Man muss alle kaufen. Ja, nee. Sonst hat irgendwann jeder eine und dann können sie ihre Firma dicht machen.
Ja, also grundsätzlich ist die Frage nach dem Konsum ist auf jeden Fall eine schwere. Unsere Gesellschaft basiert darauf, unsere Gesellschaft funktioniert so. Deswegen will ich dem auch nichts absagen. Aber die Frage ist, glaube ich, immer, wie der Konsum stattfindet. Und wir bei OBS streben ja nach einem Produkt, das man guten Gewissens kaufen kann. Unsere Lederhandtaschen werden ja komplett in Deutschland hergestellt, von der Pike auf. Das Leder, das wir verwenden, wird von einer deutschen Firma für uns in Italien gegerbt. Das heißt also, es kommt alles maximal aus Europa, aber in erster Linie kommt alles aus Deutschland. Die Longsleeves und die Hose, die ich jetzt zum Beispiel anhabe, den Pulli, den ich anhabe, wurde komplett in Deutschland hergestellt. Und da muss ich ja dann sagen, so ein Produkt zu bewerben und jemanden dazu zu bringen, sich so ein Produkt zu kaufen, da habe ich kein schlechtes Gewissen.
Das musst du
verständlich nicht haben. Das machst du ganz fabelhaft, junger Mann. Weiter so.
Thanks.
Hast du irgendwie bald dran gedacht, dich nach so Lederalternativen umzuschauen, aka Plastik?
Ja, also das auf jeden Fall, das habe ich ja, glaube ich, eingangs schon so angeteasert. Wir werden in der Zukunft auch Taschen rausbringen, so in die Canvas-Richtung, so größere Shopping-Bags aus Canvas. Wir haben in der Vergangenheit schon mal eine große Shopping-Bag rausgebracht aus recyceltem Plastik. Also wir sind da eigentlich recht umtriebig, was das angeht.
Ja, Canvas kann was.
Ja. Naja, bin auch tatsächlich ein großer Fan von Canvas und so von Baumwollgemischen. Also es ist schon cool, da geht schon einiges, glaube ich. Da wird auch einiges kommen, glaube ich.
Bin ich mal gespannt. Gibt es irgendwelche Kollabos oder macht ihr nur euer eigenes Ding nach aktuellem Stand?
Also aktuell machen wir nur unser eigenes Ding, aber ich glaube, das ist hauptsächlich der Situation geschuldet, dass wir versuchen, uns als Marke zu definieren, bevor wir dann losgehen und mit anderen Firmen zusammenarbeiten, weil natürlich immer die Gefahr besteht, dass durch so eine Kollaboration die eigene Message verloren geht oder verwässert. Aber ich hatte auf jeden Fall Bock, mit anderen Marken zusammenzuarbeiten, weil das halt einfach, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendwie so eine größere Firma vorstelle mit einem Know-how im Hintergrund, da kannst du halt so viel lernen und kannst so viel mitnehmen und hast halt direkt von Anfang an ein Produkt, das safe ist, wo du nicht erst 10 Jahre rumtüfteln musst, dass das cool ist und dass du das gut verkaufen kannst. Deswegen ist auf jeden Fall ein Ding, worüber wir viel reden, wo wir auch richtig Bock drauf hätten, das zu machen, und das wird auch auf jeden Fall kommen in der Zukunft.
Was sind denn Kollabos, die du persönlich besonders gut findest, und auf der anderen Seite welche, die du besonders scheiße findest, wo man einfach sagt, da hat Firma X das Logo auf das T-Shirt von Firma Y geklatscht und alle haben
das ist eine gute Frage.
Maximalen Profit gemacht.
Wie gesagt, ich bin gar nicht so bewandert in dem, was so fashionmäßig so abgeht. Ich könnte jetzt kein Beispiel nennen, wo ich sage, das ist besonders gut oder besonders schlecht.
Aber irgendwie ist es ja dann umso faszinierender, wenn du gar nicht so bewandert bist und dann dein eigenes Ding so erfolgreich hochziehst.
Ja, thanks.
So kriegt man
aber ich
auch
glaube, dass das
eigenes Ding auch zu machen.
Ja, ich glaube auch, dass das gerade der große Unterschied oder dass das für uns einen großen Teil bedeutet, dass wir versuchen, so in unserem eigenen Kosmos zu bleiben und mit einem wenig Einfluss von außerhalb und da dann unseren Weg zu gehen.
Dann gebe ich die Frage doch mal an den Herrn Kaiser weiter.
Die Frage?
Die Frage nach guten und schlechten Kollabos.
Ich überlege. Meine favorisierte Kollabo dieser Woche ist, das ist natürlich ein bisschen aus dem Blauen gegriffen, aber ich habe gesehen, wie vielleicht ein, zwei Leute wissen, bin ich auch ein großer Fan von Leder. Genauso wie du.
Auch Lack.
Deswegen ich mich sehr gefreut habe, als ich mal das Glück hatte, einen Mephisto-Schuh zu designen, den ich ganz ausgeflippt in Weiß und Gamsol gemacht habe. Und ich habe gesehen, dass, ich glaube, nächste Woche von einem großartigen Shop aus UK, Oipoloi, eine offizielle Mephisto-Kollabo herauskommt, die genauso aussieht. Also das ist meine Kollabo der Woche.
Oipoloi ist tatsächlich ein richtig geiler Shop.
Ja, kann
voll. Ich nur empfehlen, ja.
Also
cool. Kauft dort ein.
Das ist halt so dieses schöne Britische daran, weißt du, das ist alles ein bisschen erwachsener, da gibt's halt, wie gesagt, Mephisto-Schuhe, was hier niemand groß je interessiert hat, aber da kaufen die coolen Blokes ein und da findet man halt mal etwas, was ein bisschen abseits des Mainstreams ist, also das ist so meine Kollabo der Woche. Ansonsten, ich muss jetzt auch nicht irgendwie mir aus, um Negativität aufzurufen, wieder an irgendwelche Lidl-Kollabos oder so denken. Was hast du denn wieder im Hinterkopf, Sevi? Du hast doch bestimmt irgendwas, was du schlecht oder gut findest.
Schlecht? Fällt mir jetzt gerade auch nichts ein, bis auf die üblichen Verdächtigen.
Ja, siehst du.
Was ich relativ gut finde, was diese Woche kommt, ist die Palace Moschino-Kollabo.
Palace Moschino ist wirklich sehr, sehr nett. Was gefällt dir denn da am besten?
Ich fand dieses Longsleeve ziemlich geil. Das vom Design ist mit der Packung.
Mit der Ente drauf.
Mit der Ente drauf, Entschuldigung. Oh, das ist jetzt schon fast Psychologie 101 hier mit diesem Hasen- und Entenbild, was man da sieht. Nee, ist das eine Ente? Ich habe mich versprochen. Finde ich ziemlich geil. Da gibt es doch auch so ein typisches Bild von so 90er-Jahre-Ravern, wo auch eine so ein Müsli-T-Shirt anhat. Und da steht, glaube ich, irgendwie
Special K?
Ja, nee.
Das ist doch so ein klassisches Rave-Ding.
Irgendwelche Drogen-Referenzen auf jeden Fall. Und Moschino ist ja auch ziemlich groß gewesen in der 90er-Jahre-Rave-Szene, deshalb finde ich das irgendwie interessant mit dieser Palace-Kollabo, den UK-Bezug, im Gegensatz zu manch anderer Kollabo, die zwischen Lidl und...
Ja, die größte Kollabo der Woche ist, dass Supreme wieder mal wieder verkauft wurde, würde ich sagen.
Mal wieder...
Der beste Reset.
Der Wanderpokal aller Zeiten. Der Streetwear.
Ja.
Wie viel? 2,1 Milliarden oder so?
Ja.
Krank.
Ist das, Resell
ist
live.
Ist das denn eine ich gute Sache? Oder stirbt der Resell stirbt doch jetzt.
Berlin stirbt.
Als diese Message hochgekommen ist, habe ich überall gelesen, bei Boff und so in den Kommentaren, dass es der Sargnagel für Supreme ist.
Das sagen die Leute aber auch schon seit 10 Jahren.
Ja, das habe ich mir auch gedacht in dem Moment. Aber es ist schon überraschend, wie sehr sich das halten kann, obwohl sich die Szene so ändert. So viel negativ darüber geredet wird.
Was ich echt interessant fand, ich habe bei Complex einen Artikel dazu gelesen, der irgendwie die Überschrift hatte, ob es Supreme in absehbarer Zeit bei TK Maxx geben wird, weil VF, die Firma, die Supreme gekauft hat, ja unter anderem North Face und was haben die alles? Vans, North Face? Vans,
Timberland
und so weiter. Gut, das sind ja alles auch so Supreme-Kollabo-Gäste, aber da wurde dann darüber gesprochen, ob es jetzt in absehbarer Zeit so großer Markt sein wird, dass es unter anderem auch in solchen Läden irgendwann hängen wird. Aber naja, dem soll angeblich nicht so sein. Und was ich ganz interessant fand, weil mein absoluter Lieblingsschuh seit ganz, ganz langer Zeit ist ein Vans Slip-On. Und in diesem Artikel wurde halt auch darüber gesprochen, wie die Firma mit Vans umgegangen ist, nachdem sie die gekauft haben. Dass beispielsweise, nachdem Vans halt von VF gekauft wurde, dass es dann den ersten Vans Store in Asien, man mag mich berichtigen, aber ich glaube, die haben dann in Hongkong einen Store aufgemacht direkt und haben dann damit begonnen, vom Skating wegzugehen zu halt Fashion, woraufhin dann auch die so mehrere Kollabos gekommen sind. Und ich habe vor 2008 ehrlich gesagt keine Vans getragen. Deswegen kann man denen, glaube ich, schon vertrauen bei dem, was die machen. Denn ich habe hier ein paar Double Taps Vans stehen, da hinten noch ein paar Double Taps Vans und noch eins. Also mit Vans haben sie ja nicht viel Mist gebaut. Deswegen bei Supreme, mal gucken, was da passiert.
Aber man muss auch dazu sagen, dass Vans ja viel breiter aufgestellt ist als Supreme. Also ich meine, die sind viel kommerzieller aufgestellt. Die verkaufen, die machen einen Absatz. Das ist ja im Vergleich zu dem, was Supreme macht, ist ja wahrscheinlich.
Aber sie wollen den Absatz auch steigern.
Ja, genau. Und das ist aber die Schwierigkeit. 20%
oder sowas. Ja. Das
Und Supreme lebt ja von der Exklusivität oder der vermeintlichen Exklusivität. Und da ist natürlich dann schwierig, wenn ein Investor, dessen einziges Ziel ja die Umsatzsteigerung ist oder die Gewinnsteigerung.
Die sind jetzt aber auch nicht blöd, die werden jetzt auch nicht anfangen, alles so krass auf Masse zu
bringen. Ja, ja, das werden bestimmte Teile sein, die dann auf Masse gemacht werden, eher.
Ja. Wenn überhaupt.
Ja, aber es ist natürlich ist ein sehr schmaler Grat, der bewandert wird.
Die wissen ja auch, wenn sie jetzt irgendwie manche T-Shirts bei Karstadt reinhängen, dass dann die Hauptkundschaft keinen Bock mehr darauf hat und dass dann die Marke ganz, ganz schnell wieder weg vom Fenster
ist. Aber das ist ja auch eine Kunst für sich, muss ich sagen. Ja. Die Tatsache, dass du bei Karstadt einen Vans-Schuh kaufen kannst und gleichzeitig aber ein Double Taps Vans bei dir im Zimmer steht. Du hast so eine Brand, die beides bedienen kann, den Kommerz und die Nische. Das ist schon ein Kunstwerk.
Ja gut. Na ja, gut, dann ist natürlich wieder alles offen. Dann weiß ich nicht genau, wie sich das, wie das vonstatten geht.
Aber wird die Zukunft als Supreme das letzte Mal verkauft wurde, hieß es doch auch so, oh, jetzt wird alles
massenproduziert. Ja, stimmt schon.
Oh, jetzt wird hat sich da was geändert dann?
Einbrechen. Nö.
Naja, es wird mehr Geld, es werden sicher noch mehr Stores aufmachen und dadurch wird man den Absatz noch steigern. Davon gehe ich aus. Ja, denn seit dem Verkauf an die Carlyle Group damals haben 2 oder 3 weitere Stores aufgemacht. Das stand auf jeden Fall auch im Artikel mit drin.
Aber den Resale Johnny auf Kleiderkreisel wird das dann im Endeffekt auch nicht tangieren, dass in
voll
Shanghai einen Store aufmacht, weil er trotzdem den geilen Bot hat, mit dem er online durchkommt und dann seinen Klassenkameraden einen aufflexen kann.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch womöglich der natürliche Lauf der Dinge, dass sich Sachen einfach trendbedingt ändern. Ja. Also, vielleicht passiert es ja auch, dass Supreme alles richtig macht und dass die von VF auch alles richtig machen und die Sache sich aber trotzdem einfach in den Kommerz bewegt und dann kein Interesse mehr besteht.
Ich denke, dass es im Großen und Ganzen so weitergehen wird wie jetzt.
Ja, ich glaube auch.
Es ist ja eh schon super kommerziell.
Ja.
Man ist nicht mehr der coole Underground-Typ mit dem Boxlogo.
Ich frage mich, wie lange.
Man ist eher der peinliche Jockel.
Ja.
Was fragst du,
wie lange? Wie lange der, wie heißt der, James?
James Javier.
Genau, wie lange der wohl noch in dem Unternehmen bleiben wird. Weil das ist ja das oft so, dass wenn
1%, oder?
Ja, jetzt mit dieser Übernahme von VF, die haben die komplette Firma gekauft und so wie ich das gelesen habe, hat er nichts behalten. Und das ist ja dann oft in solchen Verträgen so, dass der Eigentümer nur noch eine bestimmte Zeit im Unternehmen bleiben muss,
um für den Spirit Position da.
Genau. Aber und dann gehen
wir. Die Frage ist, wie lange man da noch Lust drauf hat dann.
Ja, genau, weil ich glaube, die Frage ist halt, was passiert, wenn der dann auch noch das Unternehmen verlässt?
Hat er noch so viel gemacht die letzten Jahre?
Keine Ahnung.
Oder hat er halt das gegründet und hat sich dann daran erfreut, dass jeden Donnerstag 6.000 Milliarden Euro auf seinem Konto eingetrudelt sind?
Ja, ich gehe davon aus, dass er ich gehe halt davon aus, dass er immer noch das letzte Wort bei vielen Sachen hatte. Ist natürlich die Frage, wie sehr er das immer noch haben kann, wenn er jetzt nur noch in beratender Position da ist, aber das wird man sehen.
Es bleibt spannend.
Naja.
Vielleicht wendet sich das ja auch alles zum Positiven. Das ist ja auch so eine Sache. Wenn die Firma mehr Geld hat, vielleicht kann die auch noch einfach noch geilere Sachen machen. Das bleibt ja auch aus.
Oder vielleicht haben die ganzen Resell-Jockel dann echt keinen Bock mehr drauf und man kann es wieder anziehen, weil man nicht aussieht wie ein Spaß.
Würdet ihr euch, würdet ihr euch kaufen lassen?
Was heißt kaufen lassen? Das ist natürlich jetzt
Für 2 Milliarden.
Ja. Press Relief steht zum Verkauf.
Ja, das ist also 2 Milliarden ist eine kranke Zahl, das muss man ja auch dazu sagen. Also ich finde wirklich, dass es damit zusammenhängt, was man aus dem Investment macht. Parallel zu der Supreme-Geschichte ist ja auch bei dieser Hafermilch Oatly ist ja dasselbe passiert. Die haben ja auch sich in ein Investment reingeholt. Und da waren die Aufschreie auch groß, weil der Investor Blackstone 3 Millionen an die Trump-Wahl gespendet hat. Und da haben die Leute halt dann geschrien, ja, Blackstone ist fördert die Abholzung des Regenwaldes und ihr macht aber einen auf gute Ökobilanz, bla bla. Aber dann am Ende muss ich halt sagen, wenn die bei Oatly mit dem Investment jetzt in die richtige Richtung gehen, dann war das ja die richtige Entscheidung. Deswegen bin ich eigentlich grundsätzlich für die Zusammenarbeit mit dem Investor, wenn du das Geld nutzt, um daraus was Besseres zu machen. Wenn jetzt zu uns jemand kommt und sagt, hey, hier sind 2 Milliarden für 10%, dann sage ich ja safe, weil das hilft mir einfach nur, unsere Vision noch weiterzutragen und noch schneller auszubauen. Deswegen bin ich da auf jeden Fall dabei.
Du bist ja eh so ein kleiner Sellout-Boy mit deinem Podcast, den du an einen ortsansässigen Augsburger Radiosender verkauft hast.
Ja, das war auf jeden Fall ein geiler Move.
Bist du dadurch reich geworden? Wie verkauft man seinen Podcast? Was machen wir falsch?
Nee, tatsächlich überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Wir kriegen da gar kein Geld, was den Podcast angeht, auch vom Radio nicht. Wir profitieren eher von denen, weil wir halt jetzt damit so ein bisschen unsere Hörerschaft erweitern konnten. Und wir dürfen bei denen im Radiostudio aufnehmen, was halt quality-wise komplett geil ist. Und auch ein ziemlich geiler Vibe ist, in so einem richtigen Radiostudio mit so großen Mischpulten und so fest installierten Mikrofonen. Das ist schon ziemlich lustig. Und der große Vorteil ist jetzt natürlich, dass meine Eltern das auch hören können, weil es läuft ja jetzt im Radio. Und ich habe letztens schon einen Anruf von meinem Papa bekommen, dass ich nicht so viel Scheiße sagen soll.
Ich wollte gerade sagen, was sagen die denn zum Titel davon? Beziehungsweise die wissen, dass es halt Doppel-W heißt und wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Ja, doch, die wissen, also die in dem Radiosender sagen die auch immer Wichsen und Weinen. Ich frage mich auch, wie das wohl bei dem Meeting war, als der Podcast vorgeschlagen wurde, den das Programm aufzunehmen. Ja, ich habe da was Neues, Wichsen und Weinen. Ja, nee, die sind da, sind cool. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern.
Wie viel Uhr läuft das dann?
Also den festen Sendeplatz haben wir erst am nächsten Monat, dann läuft es um 22 Uhr. Also das ist nachvollziehbar. Und so ist halt so, dass unser Podcast läuft regulär auf Spotify und eben an diesen ganzen anderen Plattformen. Und wir bereiten dem Radiosender so Töne vor, also quasi Themenausschnitte, die wir besprochen haben. Und die nehmen diese Themenausschnitte in das reguläre Programm mit auf und bauen da drumherum dann so ein kurzes Moderatorengespräch. Und da laufen dann quasi so Themenausschnitte, so Werbeschnipsel für unseren Podcast.
Also das ist gar nicht die ganze Folge, die ausgestrahlt wird.
Genau, ja. Die gesamte Folge läuft auf Spotify und nur Themenschnipsel laufen im Radiosender. Aber das ist für uns natürlich ein cooles, eine coole Übereinkunft, weil du halt zu den Top-Zeiten, also ich meine, in einem normalen Radiosender ist ja so, vor allem morgens, haben die ja, glaube ich 80.000 Zuhörer, zwischen 50 und 80.000 Zuhörer. Und wenn halt halb...
So viel wie mir.
Ja, genau. Wenn halt halb Augsburg dann da in die Arbeit fährt, dann bekommen die halt unsere Themenschnipsel zu hören. Das ist halt schon eine coole Sache.
Das auf jeden Fall.
Auf welchem Radiosender läuft das?
Radio Fantasy heißt der. Also ist echt komplette Kommerzschiene. Aber die Themen, die wir besprechen und der komplette Ansatz von dem Podcast ist auch stark in die kommerzielle Richtung. Das ist, soll nichts Nischiges sein oder so, sondern soll wirklich, das sind Themen, die alle Menschen beschäftigen. Das ist auch so das Feedback, das wir bekommen. Da schreiben uns echt durch die ganze Bandbreite Leute. Wir haben ja auch viele Themen, die so in diese sexuelle Schiene gehen.
Porno-Podcast.
Der Name sagt. Und da ist auch crazy, wie das Feedback von den Leuten ist. Die Leute haben alle so ein großes Interesse, sich darüber auszutauschen, über so vermeintliche Tabuthemen, die aber eigentlich gar keine sind, weil sie ja wirklich jeden betreffen. Und das ist echt ganz cool, da dann doch zu so einer breiten Masse sprechen zu können.
Man möchte sich natürlich nicht aufdrängen, aber irgendwie hat man auch Interesse, da teilzunehmen, oder, Sevi?
Ja, vielleicht. Ja, wir können auf jeden Fall.
Wenn du unser Gast warst, müssen wir mal deiner sein und dann können wir auch mal Radio.
Also, Real Talk können wir sehr gerne machen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber hoffentlich auch zu erotischen Themen.
Ja, also wir können eine große Pornofilm Folge machen.
Ja, aber sowas kannst du doch nicht, das kannst du doch nicht das kann doch nicht gesendet werden. Ich achte in jeder Folge darauf, dass ich keine Schimpfwörter benutze oder so Wörter wie Scheiße oder so sage, weil ich meine Familie nicht enttäuschen möchte. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich habe trotzdem Interesse. Ich bin nicht
abgedeckt. Vor 3 Folgen oder so habe ich recherchiert, weil wir in Wien waren und haben Freunde besucht. Und in dem Erdgeschoss von dem Haus, wo die wohnen, ist so ein irischer Delikatessenladen. Und ein Freund von mir, der arbeitet in diesem irischen Delikatessenladen. Und er meinte, die haben uns erzählt, dass vornehmlich junge, gut aussehende Männer in den Laden gekommen sind und die haben nur einen Typ Margarine gekauft. Die kommen in den Laden und kaufen nur diese Margarine und dann gehen die wieder. Und die sahen alle gut aus, alle jung, frisch gestylt und kaufen nur diese Margarine. Und dann haben wir zusammen gegoogelt, was das auf sich hat. Und ich weiß nicht, in Berlin kennt man ja diesen Dildo King, diesen Online-Shop, der überall Werbung macht. Wir sind halt, du googelst den Namen von dieser Margarine und kommst sofort auf die Website und das wird halt da dann als das Top-Gleitgel in der schwulen Szene angepriesen. Und dann habe ich da so recherchiert und bin halt da komplett ins Internetloch gefallen.
Wissen das denn die Leute von dieser Margarine-Firma?
Ja, wie gesagt, das wird direkt da verkauft. Das
kann man doch komplett neu branden dann.
Ja.
Komplett neuen Markt erschließen.
Die müssen, ich habe mich auch gefragt, wie das dann aussieht, wenn dann auf deinem Nachtkästchen steht einfach so eine, was ist das, so eine Dose, so eine Aludose mit so einem Verschluss oben und da steht da so eine Margarinedose auf deinem Nachtkästchen. Ja. Aber darüber haben wir uns dann zum Beispiel unterhalten. Und das wird ganz regulär bei denen im Radio gesendet und ich glaube, die finden das gerade cool, dass das so Themen sind, die halt, ich sage jetzt mal, so ein bisschen edgy sind und so ein bisschen, die haben auch zu uns gesagt, wir dürfen alles machen, was wir wollen. Wir haben mit denen natürlich so ein, eine Übereinkunft getroffen, eine schriftliche, wo dann halt auch festgehalten wird, in was für, wie oft das ausgestrahlt wird und drumherum. Und wir haben halt gesagt, wir möchten uns, was unsere Themen angeht, in keinster Weise beschneiden lassen. Und die haben auch gesagt, nee, wir wollen das volle Programm. Wir wollen das volle Programm. Was soll ich dazu sagen?
Wie sieht denn die Vorbereitung für so einen Podcast aus?
Wir bereiten uns ja eigentlich nicht vor. Also nur damit mal die paar Leute einen Lauscher hinter die Kulissen kriegen.
Mal so. Wir haben eine Sommerpause gemacht und nach der Sommerpause ging eben diese Zusammenarbeit mit dem Radiosender los. Und seitdem wir mit denen zusammenarbeiten, haben wir beide irgendwie so einen ziemlichen Motivationspush und versuchen uns zumindest vorher so Themen hin und her zu schicken, über die man sprechen könnte, und Fragen und Beobachtungen aus dem Alltag, weil dann halt der Redefluss in der Aufnahme besser läuft, wenn man sich vorher gegenseitig schon so ein bisschen einstimmt. Aber das ist halt, keine Ahnung, das sind dann eine halbe Stunde, wo du halt ein bisschen googelst und ein bisschen guckst und dann gehen wir in die Aufnahme.
Bei uns ist halt ehrlich gesagt so, wir sind beide Faulpelze und haben keinen Bock. In der Regel überlege ich mir 30 Sekunden lang Fragen, schicke sie Kaiser, er sagt, boah, krank geil.
Und dann Oder andersrum.
Ja, ist echt. Ja.
Hier ist zum Beispiel noch die Frage, kennst du die Kuchenflatrate? Die hatte ich mir noch notiert.
Nee.
Was ist die Kuchenflatrate?
Nee. Mein guter Freund Fong Meyer, der auch aus Augsburg kommt.
Ja. Doch, ja, safe. Ja, klar, kenne ich. Ich war im Café Dichtel. Ganz liebe Grüße.
Ja. An Café Dichtel oder an Fong?
Von kenne ich nur über Instagram, als Café Dichtel kenne ich vom persönlichen Besuch. Aber in dem Fall natürlich ganz liebe Grüße an beide.
Ja, was ist das jetzt?
Das ist halt so ein komplett alt eingesessenes Kaffeehaus hier in Augsburg, die haben 2 Filialen. Und da gibt's jeden Donnerstag, Vormittag und Mittag eine Kuchenflatrate. Da kannst du irgendwie, lass mich nicht lügen, glaube ich, 14 Euro zahlen. Und dann haben die ein Kuchenbuffet und du kannst so viel Kuchen essen, wie du möchtest. Aber das ist der Haken an der Sache, die wissen natürlich, dass da die ganzen Sparfüchse kommen und die haben dann nicht die richtig geilen Kuchen. Die haben nicht das, was sonntags normalerweise da ausliegt. Da liegen die Warenschätze und am Donnerstag machen die nur so, weißt du, so Kastenkuchen, so trockenen Kastenkuchen, den eigentlich keiner mag.
Von geht trotzdem jede Woche
hin. Ja, wirklich? Klingt ja ziemlich gut. Ich würde bei Gelegenheit auch hingehen, wenn ich mal da bin.
Ich würde dich natürlich auch herzlich nach Augsburg einladen. Wir können uns einen schönen Nachmittag machen.
Wenn die Welt wieder normal ist, bin ich sofort da.
Ja, Mann.
Was steht sonst in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen so an? Wofür gibt es noch etwas, wofür du Werbung machen möchtest?
Safe. Wir haben unseren die Art und Weise, wie wir Produkte verkaufen, werden wir in dem nächsten Jahr ändern. Mhm. Da arbeiten wir gerade stark dran. Und den Start machen wir mit einem Private Sale. Der wird am kommendes Wochenende stattfinden, Samstag, Sonntag. Der Zugang ist nur noch heute möglich über die Anmeldung vom Newsletter. Dann kriegt man einen personalisierten Code zugeschickt und über den kann man sich dann im Shop anmelden. Die Plätze im Shop sind limitiert. Also es kann auch gut sein, dass ihr, wenn ihr euch am Freitag versucht anzumelden, die Plätze schon weg sind.
Und die Website ist?
Die Plätze.
Die Website gibt's so nicht. Die kannst du nur betreten, wenn du eben dich für den Newsletter
anmeldest. Nein, wo melde ich mich für den Newsletter an?
Oder also www.obs-official.com.
Gut, dann packen wir das gleich schon mal. Kann man sich jetzt schon anmelden, während das aufgenommen wird? Okay, dann packen wir das gleich schon mal.
Kann man die Sale-Plätze resellen?
Wir haben vereinzelt Resell-Sachen gesehen auf Kleiderkreisel und eBay. Das freut uns natürlich sehr, aber ich glaube, dass das in der Zukunft noch mehr kommen wird, weil wir sind ja noch eine recht kleine Firma. Aber ich glaube, so die Basis für diese Art von Verkauf wird mit der Idee von unserem Produkt auf jeden Fall geschaffen.
Der nächste Hype-Train kommt angerollt.
Ja. Der nächste Hype-Train fährt in den Bahnhof ein. Wir werden auf jeden Fall gut Werbung dafür machen.
Thanks.
Man kann alle Sachen online kaufen. Wie ist der Instagram-Name? Wo findet man die Brand? Wo findet man dich? Wo findet man deinen Bruder? Was kann man sich noch Interessantes angucken? Was mit euch?
Weil du vorhin Tumblr gesagt hast, ich bin ja auch ein ganz großer Tumblr-Fan.
Ach echt?
Machst du noch? Ja, voll. Ich habe mit Hannes zusammen echt vor 100 Jahren in Tumblr angefangen. Und haben immer noch den gleichen.
Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe mein Passwort vergessen und ich habe den locker 6-7 Jahre gemacht. Und jetzt gerade habe ich mir einen neuen gemacht, einfach nur, um in regelmäßigen Abständen immer so 100 Sachen aus meinem alten Verlauf nochmal zu reposten. Ja. Weil Tumblr die beste Plattform ist, die es jemals gab.
Finde ich auch, ja.
Wie findet ihr das neue Instagram-Update eigentlich?
Instagram schafft sich ab.
Ey.
Real Rap.
Anstatt Beiträge zu posten, komme ich jetzt in den Online-Shop. Was ist mit den Leuten?
Aber es kommt auch darauf an, ob man ein Privatprofil hat oder irgendwie so ein offizielles, oder? Weil ich habe nämlich... Meinst du
privat?
Ja, ich habe ein privates und ich habe so ein anderes noch. Und da sind dann die Sachen komplett durcheinander.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, wie ich Stories mache am Anfang und bin immer wieder auf diesem Shop gelandet. Aber das ist die Zukunft. Vielleicht habt ihr schon einen Instagram-Shop?
Wir haben einen Instagram-Shop, ja.
Ja, siehst du.
Ihr seid schuld.
Zugute.
Aber... wir haben uns tatsächlich erst vorhin darüber unterhalten, was wohl das nächste große Ding hinsichtlich Social Media werden wird. Wir waren uns alle einig, dass TikTok das nicht sein wird, weil es zu stressig ist. Aber was sagt ihr, was kommt als nächstes?
Was komplett Neues oder meinst du jetzt so Alternativen zu diesem ganzen Zeug?
Ich meine, in der Vergangenheit hat man ja schon viel gesehen, dass sich diese sozialen Netzwerke gegenseitig ablösen. Wir waren ja alle wahrscheinlich zuerst auf Lokalisten, oder?
StudiVZ,
genau. Und das hat sich ja alles irgendwie, haben die irgendwie Updates gemacht, die dann am Ende scheiße waren. Dann kam Facebook und es war erstmal richtig big. Dann kam direkt Instagram und mittlerweile ist niemand mehr auf Facebook.
Wie ist denn dieses andere Ding, was es während Instagram auch gab,
was
die Videos gemacht hat?
Vero. Ah, nee, Vine.
Vine.
Snapchat.
Vine.
Ah ja, Vine. Ja gut, aber Vine ist ja dann von TikTok aufgekauft worden, oder? Oder von Musical.ly?
Das weiß ich nicht, aber Vine wurde halt von Instagram Stories halt getötet, finde ich.
Ja, Mann. Ja.
Nee, das war Snapchat. Vine
das
wurde von Instagram Videos.
Okay.
Ja.
Ich glaube, egal was kommt,
Instagram raped jede App.
Shoutout.
Ja, wird nichts Neues kommen, oder wie? Ich kenne nur diese ganzen Alternativen, von denen ich mal bei Spiegel lese, wenn ich lese, wo sich die Rechten jetzt versammeln.
Bei Telegram.
Ja, Palais und all sowas oder Parler oder sowas, aber naja.
Ja. Spotify ist cool, da sind wir auch aktiv.
Spotify ist
das beste soziale Netzwerk.
Einfach einen Podcast machen und scheiße da. Naja, dann machen wir das weiter. Wir werden uns deinen Podcast anhören, dessen Titel
ist Radio
Familienmitglieder zuhören.
Antenne Bayern.
Ja, Mann, lass uns zusammen da auch noch eine Folge aufnehmen.
Gerne.
Jetzt?
Ja. Also nee, nicht jetzt, aber halt dann.
Okay.
Ja, jederzeit bereit.
Ja.
Allzeit bereit. Dann versammeln sich ja die Wichser und die Dressies, wenn wir hier zusammen...
Ja, Mann.
Heißen eure Hörer so?
Ja, die Wichser.
Echt?
Liebevoll nennen wir die so.
Krank. Ja, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, wo es Kuchen gibt, wie man Lederhandtaschen macht für Herren.
Und Fashion ist fun.
Für die stilbewusste Zielgruppe. Kaiser hat auch Sachen erzählt. Es war im Prinzip wie immer, wir haben nicht viel gelernt, aber so ein bisschen.
Haben wir haben ziemlich viel gelernt. Wir haben gelernt, wie man eine erfolgreiche junge Brand führt. Wir haben gelernt, wie man Lederhandtaschen macht, wie man einen Podcast macht, haben wir gelernt.
Endlich und wissen wir es.
Jetzt wissen wir neben diesen Sachen auch, dass wir unbedingt am morgigen OBS-Sale teilnehmen sollen, um uns Sachen zu holen.
Wie viel Rabatt gibt's da?
Geht echt gut was. Ich glaube, wir haben ein Produkt, das hat sogar 61% Rabatt.
Damn, 61. Also da
kann man auf jeden Fall das ein oder andere Schnäppchen machen.
Ich melde mich gleich sofort an. Das haben wir noch gelernt. Wir wissen eh schon und müssen nicht mehr lernen, dass man sowohl Wichsen und Weinen als auch uns bei allen Audio-Streaming-Plattformen folgen sollte. Man sollte yes. Sterne geben und gute Reviews schreiben. Und eine weitere Staffel ist vorbei. Sevi, wir machen jetzt, machen wir Pause?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil, keine Ahnung.
Okay, wir hören uns in der nächsten Staffel. Ich freue mich ganz, ganz doll darauf. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne, es hat mir viel Spaß gemacht.
Es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und bleibt alles sauber.
Jedenfalls wünsche ich euch schon mal einen guten Rutsch und frohe Weihnachten.
Na, vorher hören wir uns.
Von mir auch.
Viel Spaß mit der Corona-Impfung, die kommen wird.
Ganz viel Spaß.
Und bleibt bitte, wie ihr seid. Slidet in unsere DMs, falls ihr zu Gast sein wollt und
ganz genau.
Spannendes erzählen könnt, so wie der gute Herr hier.
Schönen Abend.
Ciao.
Sehr's. Sehr's.